ARD. Habt ihr manchmal das Gefühl, nur für andere zu leben und dabei euer eigenes Leben, eure Bedürfnisse zu vergessen? Ich kenne das Gefühl ziemlich gut, im Großen und im Kleinen. Bei wichtigen Entscheidungen, die ich getroffen habe, nur um andere nicht zu enttäuschen. Oder bei Verabredungen, zu denen ich nur aus Anstand gehe, obwohl mir vielleicht was anderes viel besser getan hätte an diesem Abend. Aber was passiert mit einem Menschen, der nie gelernt hat, die eigenen Bedürfnisse zu spüren? Der von klein auf nur eins kennt: hilfsbereit sein zu müssen, zu geben, um das Leben der anderen leichter und schöner zu machen. Genauso geht es Gülay, fast 54 Jahre lang.
Ich bin wie eine Wand geworden, wie Beton geworden. Ich möchte nicht, ich verdiene nicht, glücklich zu sein. Es hat keine Bedeutung für mich gehabt, weißt du? Glück hat Bedeutung verloren für mich.
Vielleicht wäre Gülay heute immer noch wie Beton. Vielleicht wäre sie sogar in einer Klinik gelandet, wenn sie nicht eines Tages ihren Laptop aufgeklappt hätte und dem Menschen begegnet wäre, der ihr zeigt, wie sich ihr Leben auch noch anfühlen könnte. Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört Mein Mensch. Begegnungen, die das Leben verändern. Heute Gülay und der späte Aufbruch.
Hallo.
Oh, hallo.
Hi, freut mich.
Freut mich auch. Na dann, lange Weg, aber...
Ja, es ist genau das andere Ende von euch
ja,
aus.
Genau.
Ich treffe Gülay in meinem Studio in Berlin. Sie ist so der Typ Mensch, bei dem man sich sofort wohlfühlt, dem man sich anvertrauen möchte. Gülay feiert dieses Jahr ihren 60. Geburtstag. Eigentlich heißt sie anders, aber sie will ihren echten Namen lieber nicht im Podcast hören. Warum? Das versteht ihr am Ende dieser Folge sicher besser.
Wenn du an dich als Jugendliche zurückdenkst, wie würdest du dich beschreiben?
Ich bin mit türkischen Filmen gewachsen. Die heißen Yeşilçam-Filme, wie zum Beispiel Hollywood-Filme. Und die sind immer so mehr Träume. Das ist nicht Wahrheit, ne? Und man denkt immer, ah, ich werde meine Liebe finden und heiraten und ein Haus haben mit blau- oder pinkfarbene Jalousien, Kinder haben. Also mit 16 habe ich nur so gedacht. Keine Karriere, keine Schule, nichts. Ich werde heiraten und glücklich leben. So einen Kopf habe ich gehabt. Aber so haben wir gesehen, unsere Eltern, unsere Umgebung. Frau muss zu Hause sitzen, putzen, kochen, Kinder wachsen lassen, Männer pflegen. So war das bei uns.
Gülay ist 16 und lebt mit ihren Geschwistern und ihren Eltern in Berlin, als ihr Traum von der heilen Familie und dem Haus mit den pinkfarbenen Jalousien plötzlich wahr zu werden scheint. Es ist der erste Tag an der Berufsschule. Gülay nimmt hier an einem Integrationsprogramm für ausländische Jugendliche teil. Das hat man damals noch so gesagt. Die meisten sind wie sie Kinder türkischer Gastarbeiter. In der Aula findet eine Begrüßungsveranstaltung statt. Ein heller, großer Raum, braune Holzstühle, die in Reihen aufgestellt sind.
War erster Tag in der Schule. Wir müssen in einem großen Saal alle sammeln. Und ich saß ganz hinten am Saal und er ist reingekommen. Ich habe gleich gedacht, wow, ist hübscher Junge. Das ist ein Mann für mein Leben. Habe ich so gedacht, sofort. Dann sind wir gleiche Klasse gekommen und saß neben mir und nach ein paar Monaten sind wir zusammengekommen.
Und was mochtest du besonders gerne an ihm, außer dass er gut aussah?
Nur so aussehen und er hat immer meine Hände festgehalten, vielleicht das. Wir waren nur Frauen zu Hause, meine Tante, meine Oma, meine Schwester und ich, vier Frauen. Vielleicht das hat mir gefallen. Der hat immer meine Hand festgehalten. Ganz toll fest.
Wenn ich an meine ersten kribbligen Verliebtheiten als Jugendliche zurückdenke, kann ich aus heutiger Sicht sagen, ich hatte absolut keine Ahnung, welche Eigenschaften mein Partner mitbringen muss, damit ich mit ihm glücklich werde. Bei Gülay ist das ähnlich. Der hochgewachsene, ruhige Junge mit den dunklen Locken heißt Kemal. Auch hier haben wir den Namen verändert. Gülay fühlt sich geborgen mit ihm, sicher. Ein Gefühl, das sie aus ihrer Kindheit ganz und gar nicht kennt. Gülay wächst mit ihrer Schwester bei der Oma in Istanbul auf. Die versorgt die Kinder zwar, aber richtige Liebe oder Geborgenheit bekommen sie von ihr nicht. Eher das Gegenteil. Wenn Gülay nicht gehorcht, gibt es eine Ohrfeige oder einen Schlag mit dem Holzlöffel. Das war damals Anfang der 70er noch normal und übrigens zu der Zeit auch in Deutschland noch ziemlich verbreitet. In der engen Straße in Istanbul weiß jeder alles über jeden. Und Gülay lernt schon früh eins: den Schein nach außen zu wahren, hilfsbereit und wohlerzogen zu wirken und persönliche Themen für sich zu behalten.
Meine Oma war sehr streng, sehr, sehr streng. Wenn du Blut spuckst, sagst du den anderen Leuten, ich habe Kirschsaft getrunken. Weißt du, immer alles zudecken. Man hat immer gedacht als Kind, was erwartet mich morgen? Von wem morgen werde ich denn Schlägerei bekommen? So sind wir gewachsen.
Ihre Eltern gehen nach Deutschland, als sie 2 ist. Gülay und ihre Schwester sollen später nachkommen. Aber darüber spricht niemand mit ihnen.
Als 2-Jährige kann ich nicht wissen natürlich, wer Mama, wer Papa. Meine Oma und Opa haben gesagt, wir sind eure Eltern. Ich war 6 oder 7. Meine Eltern sind gekommen und haben gesagt, nein, die sind nicht eure Eltern, wir sind eure Eltern. Das war ein Trauma natürlich für ein Kind.
Es dauert dann noch mal fast 7 Jahre, bis ihre echten Eltern sie nach Deutschland holen. Gülay ist 13 und kommt in ein Land, das ihr komplett unbekannt ist. Sie spricht die Sprache nicht und ihre Eltern kennt sie kaum.
Wir sind hierher gekommen, aber alles fremd. Diese Eltern-Kind-Kommunikation klappt nicht irgendwie. Ach, wir haben uns diese Bindung, weißt du, Eltern-Kind-Bindung nie gehabt. Ich war immer traurig, meine Schwester auch. Wir sind beide immer traurig.
Als die 16-jährige Gülay in der Aula ihrer Berufsschule sitzt und Kemal das erste Mal sieht, ist sie sich sicher, mit diesem Mann wird ihr Leben besser. Bei ihm wird sie ein ruhiges, behütetes Zuhause finden. Die beiden verbindet auch, dass sie eine ähnliche Vergangenheit haben. Auch er wächst allein bei seiner Oma auf, weil die Eltern nach Deutschland zum Arbeiten gehen. 2 Jahre später heiraten sie. Da sind sie beide 18. Ein Hauch von Yeşilçam-Film gibt es also in dieser Geschichte. Zumindest kurz. Denn ihr könnt es euch vielleicht schon denken, Gülays Traum vom schönen Haus mit den rosa Jalousien wird schon bald in sich zusammenstürzen.
Guck mal, ich habe Fotos und die will ich dir zeigen. So. Wir waren da in Holland. 23, glaube ich, war ich da. Guck mal, mit 23. Wie eine alte Dame. Ich gucke so gerade und kalt. Habe ich kein Lächeln, kein Mimik, nichts. Wenn ich jetzt 23er Gesicht gucke, die haben nicht so ein Gesicht.
Ja, man sieht, dass ihr schon viel vom Leben mitbekommen habt.
Keine glückliche Gesichter, wa?
Auf dem Foto, das Gülay mir zeigt, sitzen sie und Kemal draußen an einem gedeckten weißen Plastiktisch. Es ist so das typische Setting, das man aus Ferienbungalows kennt. Aber in den Gesichtern der beiden sehe ich keine Urlaubsatmosphäre, keine Leichtigkeit.
Mein Mann nur gearbeitet, Geld reicht nicht, wir haben so ein schwieriges Leben. Wir wollen klarkommen mit unserem Geld und mit unserem Haushalt. Alles selber gemacht, keine Hilfe gebraucht, so gekämpft. Jetzt gibt es nur Krieg, Leben und Krieg.
Mit Krieg meint sie die vielen Spannungen und Konflikte, die sich schon jetzt zwischen ihr und ihrem Mann aufbauen. Die beiden haben inzwischen 3 kleine Kinder und arbeiten viel. Gülay hat eine Stelle als Köchin in einem Heim für Menschen mit Behinderung. Wenn sie von der Arbeit kommt, stehen Haushalt und Kinderbetreuung an. Beide sind immer erschöpft und gestresst. Die Familie lebt in einem Hochhaus, umgeben von großen Straßen. Viele schwarze Möbel und wenig rosa. Und dann passiert das, was ihren Traum endgültig zum Platzen bringt.
Ich kam nach Hause, eines Tages, ich arbeitete natürlich, nach der Arbeit, Kinder abgeholt, Kindergarten, nach Hause gekommen, ein Brief. Im Post für meinen Mann.
Der Brief ist vom Gericht. Gülay geht ins Wohnzimmer, setzt sich auf ihr schwarzes Sofa und öffnet ihn.
Da stand vom Gericht, sie möchte Unterhalt haben von meinem Mann. Gericht lädt ihn ein für Vatersorgeschaft und für Unterhalt. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Was ist das?
Langsam versteht sie. Kemal hat noch ein anderes Kind mit einer anderen Frau.
Ich habe 4-mal gelesen, denke ich mir. 4-mal oder 5-mal. Ich verstehe richtig. Nochmal lesen. Weil ich habe ihn geliebt. Und so viel geschafft für ihn, für uns, für unsere Familie. Wo ist mein Haus, diese nette Familie? Wo ist diese rote Jalousie? Alles auf einmal schwarz für mich. Dann habe ich gedacht, ich werde springen. Ich wohnte im 7. Stock. Habe ich gedacht, nee, ich will nicht mehr leben. Das ist Dummheit, aber man denkt so.
Gülay springt nicht. Aber sie geht auch keinen Schritt in eine andere Richtung. Nachdem Kemal sich für seinen Fehltritt bei ihr entschuldigt, verzeiht sie ihm und bleibt. Vielleicht hätten die beiden sich an diesem Punkt der Geschichte wieder zusammenraufen können. Aber bei diesem einen ersten Mal bleibt es nicht. Kemal wird immer wieder Affären mit anderen Frauen haben. 20 Jahre lang.
Nach und nach alle Träume kaputt gegangen. Und Liebe ist auch kaputt gegangen, natürlich. Und Vertrauen ist auch kaputt. Ich habe gedacht, ich bin ganz allein in der Welt. Jetzt ist keiner mehr da für mich, nur ich und meine Kinder.
Nach jedem Betrug rappelt sie sich wieder auf, versucht zu vergessen, was war, um kurze Zeit später erneut verletzt zu werden. Irgendwann funktioniert sie nur noch. Wie das geht, hat sie ja schließlich früh gelernt. Wie ein Roboter, sagt Gülay heute.
Für mich gab es keine Farbe mehr. Ich sehe alles schwarz und grau. Keine Farbe, keine Musik, keine glücklichen Gefühle. Ich lebe, Hauptsache meine Kinder geht gut. Die sind gesund und glücklich.
Ich frage mich, wie hätte ich in ihrer Situation gehandelt? Als emanzipierte junge Frau möchte ich natürlich sagen, klar, ich hätte ihn verlassen. Aber im Gegensatz zu Gülay habe ich heute über das Internet ja auch ganz andere Möglichkeiten, mich zu vernetzen oder andere Alleinerziehende zu treffen. Und so lernt man dann ja auch, wie ein Leben ohne Partner funktionieren kann. Gülay hat diese Vorbilder in ihrem Umfeld nicht.
Ja, viele sagen, ach, du darfst das nicht ernst nehmen. Männer können sowas machen. Frauen muss fett sein. Guck mal, du hast Kinder. Wenn du ihn verlässt, dann bist du schlechte Frau. Liebe bleibt bei ihm.
Solche Sätze fallen zu dieser Zeit natürlich nicht nur in der türkischen Community. Auch in Deutschland war es in den 90ern in vielen konservativen Kreisen noch verpönt, sich scheiden zu lassen. Bei Gülay kommen aber auch finanzielle Ängste und die Sorgen um ihre Kinder dazu.
Erst habe ich meine Kinder gedacht, die sollen ohne Papa nicht leben, weil mein zweites Kind mag seinen Vater sehr, sehr. Immer mit Papas Bilder geschlafen. Deshalb, ich habe gedacht, ich kann das nicht tun jetzt. Was wird denn? Weil wir sind selber ohne Vater und Mutter gewachsen und ich weiß, wie schwer das ist. Später für sie vielleicht ein Trauma ist oder so.
Und dann sind da ja auch noch die alten Glaubenssätze ihrer Oma. Deine Probleme musst du für dich behalten. Hauptsache nach außen hin wirkt alles nach guter Familie. Und Gülay hat noch eine weitere Erklärung, warum sie damals nicht gegangen ist.
Wenn jemand mit Gewalt aufwächst und immer gedrückt, wenn du so wächst, dann ist für dich die Sache bekannt. Gefühle sagen immer, ich kann mit dieser Sache umgehen. Ich gehe nicht weg, sondern ich kämpfe mit dem, weil diese Situation für mich bekannt ist, einfacher für mich. Ich kann mit denen umgehen.
Das Phänomen, das Gülay da beschreibt, heißt in der Psychologie Reinszenierung. Gemeint ist damit, wir neigen dazu, Beziehungsmuster aus unserer Kindheit im Erwachsenenalter zu wiederholen. Zum einen, weil sie uns vertraut sind und uns vermeintlich Sicherheit geben. Zum anderen steckt hinter dieser Reinszenierung aber auch der Versuch, eine schwierige kindliche Erfahrung diesmal besser enden zu lassen und damit alte Wunden zu heilen. Dass bei Gülay weder der Reparaturversuch noch der Wunsch nach Sicherheit klappt, ist ziemlich klar. Auch ihr selbst.
Was würdest du der Gülay von damals gerne sagen, wenn du könntest?
Lass ihn einfach. Nimm deine Kinder, geh weg von seinem Weg.
Man lebt nur einmal, fügt sie noch hinzu. Bis Gülay diesen Gedanken in die Tat umsetzen kann, muss sie aber noch einiges durchmachen. Irgendwann meldet sich nämlich ihr Körper, der die ganze emotionale Last nicht mehr tragen kann.
Ich habe immer zum Beispiel hier arme Schmerzen, gehe zum Arzt, aber wissen Sie nicht warum. Ich habe Herzklopfen, gehe ich zum Arzt, nichts, da ist nichts. Das war alles psychosomatisch, aber ich gehe andauernd zum Arzt.
Die Ärzte können ihr nicht helfen mit ihren diffusen Schmerzen in den Armen und dem Herzrasen. Und irgendwann kommt noch ein anderes Symptom dazu.
Das war wieder Situation. Ich habe erfahren, dass mein Mann mich wieder betrogen hat. Und ich wollte mit ihm das diskutieren. Wie lange das er macht, wann er aufhört wahrscheinlich. Und dann auf einmal, ich bin so ohnmächtig geworden und so steif. Ja, umgekippt und richtig so hart alles. Die konnten nicht mal meinen Faust aufmachen. Oder ich mache auch meinen Kiefer fest, dass die meine Kiefer nicht aufmachen. So hart und steif alles. Weil das Körper macht nicht mehr mit. Das war zu viel.
Gülay hat inzwischen eine neue Stelle und arbeitet als Betreuerin in derselben Einrichtung für Menschen mit Behinderung, in der sie vorher Köchin war. Wieder eine Arbeit, in der sie sehr viel gibt, zuhört, hilft. Die Ohnmachtsanfälle kommen jetzt immer häufiger vor, auch wenn andere ihr von Problemen erzählen oder in Gesprächen mit ihren Klienten. Gülay muss sich krankschreiben lassen. Erst ein Jahr, dann das zweite, dann das dritte.
Nicht putzen, nicht kochen, ich möchte nicht rausgehen. Ich habe Angst von draußen. Ich will keine sehen, ja? Ich habe so ein Gefühl bekommen, ich schaffe das alleine nichts mehr. Obwohl ich so viel geholfen habe, so viel gearbeitet. Auf einmal du hast das Gefühl, ich kann nicht mehr alleine alles. Sogar nicht mal duschen kannst. Keine Kraft, kein Gefühl, das kann ich nicht beschreiben.
Sie geht zu verschiedenen Therapeuten, aber die verschreiben ihr nur Tabletten, von denen sie wie ein Stein wird, erzählt sie. Ein Therapeut schlägt vor, dass Kemal mit in die Therapie kommt, um die Konflikte gemeinsam anzuschauen.
Und er hat immer gesagt, ja, ich bin nicht verrückt, du bist verrückt, mach deine Sache selber, ich komme nicht hin. Ich arbeite, verdiene Geld für euch, ihr sollt gut gehen und ich komme nicht mit.
Wenn Gülay vorher in ganz seltenen Momenten doch mal den Gedanken an eine Scheidung zugelassen hat, jetzt ist eine Trennung undenkbar geworden. Durch ihre Depression ist sie noch abhängiger von Kemal. Nachdem sie mehrere Jahre krankgeschrieben ist, muss sie in Frührente gehen. Mit 45. Während Gülay zu Hause in Berlin mit ihren Depressionen kämpft, treffen sich 2000 Kilometer entfernt in der Türkei 4 Drehbuchautoren. Sie wollen einen neuen Film entwickeln, der Frauen ermutigt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Sie diskutieren, sprechen mit vielen Frauen und tragen eigene Erfahrungen zusammen. Und ganz allmählich, erst in den Köpfen, dann auf Papier, entsteht eine Figur. Die 50-jährige Nadideh. Nachdem ihr Mann stirbt, ist sie orientierungslos und weiß nicht, was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen soll. Bis sie ihr Leben selbst in die Hand nimmt und sich entscheidet, wieder an die Uni zu gehen. Als Studentin. 2015 kommt Das Leben der Nadideh in der Türkei in die Kinos. Kurze Zeit später kann man den Film online streamen. Auch in Deutschland, auch auf Gülays Laptop.
Das war so Mittagszeit, alle waren weg. Habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich ein bisschen freie Zeit. Ich guck mal jetzt einen Film. Ich habe Film angemacht. Aber nur so. Ich habe nicht so viele Erwartungen vom Film, weil bis dahin habe ich mir nie gedacht, ein Film wird jemandem das Leben ändern.
Gülay sitzt auf ihrem Sofa und verbindet den Laptop mit ihrem Fernseher. Dann drückt sie auf Play. Sie ist sofort gebannt. Gülay sieht die Geschichte einer Frau, die sich genauso gefangen fühlt wie sie selbst. Und dann, nach etwa der Hälfte des Films, kommt diese eine Szene, in der Nadideh einen ziemlich heftigen Gefühlsausbruch hat.
Ich habe es satt zu warten. Ich habe es satt, beschützt zu werden. Ich habe es satt, auf Erlaubnis zu warten, dass mir jeder sagt, was gut für mich sei. Dieses Leben gehört mir, aber die Hälfte habe ich für andere gelebt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Vielleicht nur 40 Jahre, vielleicht aber auch nur einen Tag. Was auch immer davon übrig ist. Der Rest meines Lebens gehört mir und ich werde ihn so verbringen, wie ich es will.
Ich gucke und gucke, wow, unglaublich. Bei mir kribbelt alles.
Mit jeder weiteren Minute des Films verändert sich etwas in ihr. Sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht.
Ich weiß nicht wie, aber ich gucke und höre meine Herzstimme, Bauchgefühle, mein Gehirn. Ich höre wieder. Ich bin ein Mensch, die Gefühle ist wieder da. Das hat mich so gewundert, die Frau, die da alles gemacht hat für sich selber und verstärkt immer wieder, habe ich gedacht, so, also wenn man will, kann man alles ändern. Das hat mich geweckt, dieser Film. Wie neugeboren bin ich geworden.
Nur weil die es wollen, werde ich nicht vom Schiff gehen. Ich werde bleiben und ihnen zeigen, wer Nadide ist. Diesen Kommilitonen, die sich ständig über mich lustig machen. Meinen Kindern, die mir alles ausreden wollen. Und dir auch, weil du es mir nicht zutraust. Ich werde glücklich von diesem Schiff gehen.
Genau so habe ich auch gedacht. Ich habe gesagt, ich gehe glücklich raus aus diesem Schiff. Zeige ich meinen Mann, zeige ich meine Kinder, zeige ich meine Umgebung, zeige ich meine Eltern. Genau dieser Wolf hat mich stark gemacht. Da habe ich gesagt, ja, so, jetzt stehst du auf und machst du für dich was.
Nadide fasst in dem Film den Mut, trotz ihres Alters Meeresbiologie zu studieren. In der Szene, die ihr gerade gehört habt, ist sie mit einer Studiengruppe auf einer Schiffsexkursion und kämpft darum, von ihren jungen Kommilitonen akzeptiert zu werden. Für Gülay wird der Satz, ich werde glücklich von diesem Schiff gehen, zu ihrem Lebensmotto.
Wenn ich denke, ganze Welt ist wie ein Schiff und ich war immer unglücklich. Hab nie mein Leben gelebt, seitdem Kindheit, nur für die anderen gelebt. Aber man hat auch eigene Leben. Und dieser Film und dieses Wort hat mir das beigebracht. Warum soll ich unglücklich verlassen, dieses Schiff? Irgendwann mal sterben wir alle. Ich möchte auch glücklich hier rausgehen, hab ich gedacht.
In Nadide findet Gülay endlich das Vorbild, das sie schon so viele Jahre vorher gebraucht hätte. Sie guckt den Film 4-mal hintereinander und dann beschließt sie, was Nadide geschafft hat, das schaffe ich auch.
Ich habe lange überlegt, wie kann ich das ändern? Also sie hat angefangen zu studieren, kann ich auch machen. Das ist in meine Hände, mein Leben.
Ihre Kinder sind inzwischen aus dem Haus und gehen ihre eigenen Wege.
Dann 2019 sage ich meiner Familie, ich werde studieren, ich gehe.
Und Gülay geht nach Istanbul. Um sich selbst wiederzufinden, will sie an den Ort zurück, wo ihre Kindheit so abrupt beendet wurde. Sie holt in einer Abendschule ihr Fachabitur nach und bewirbt sich dann an der Uni für das Fach Psychologie. Sie besteht die Aufnahmeprüfungen und bekommt den Studienplatz. Mit 55 ist sie mit Abstand die älteste Studentin.
Dieses Wissen war für mich wichtig. Weißt du, warum habe ich so gelebt? Warum mein Mann hat mit mir so umgegangen? Warum habe ich nicht alles gelassen und einfach gegangen? Ich wollte Antwort finden für mein früheres Leben.
Für Gülay wird das Studium aber viel mehr als nur ein Ort, wo sie sich Wissen aneignet. Durch ihren Befreiungsschlag findet sie das erste Mal in ihrem Leben zu sich selbst.
Für mich ist das Studium sonnige Zeiten. Ich habe gesehen, aha, es gibt Farben in der Welt. Rot, pink, blau, grau, alles. Nicht nur schwarz. Es ist wieder alles hell, frei. Keiner zwingt mich. Oder mich interessiert auch nicht, was die Leute sagen. So ein Gefühl gekommen. Ich bin selbst geworden. Selber entscheiden für alles. Selber machen, was ich will. Frei mein Weg.
Echt unglaublich, finde ich, was durch einen Film mit Gülay passiert ist. Ich meine, dass mir Filme neue Gedankenanstöße geben oder mich auch mal 1 bis 2 Wochen beschäftigen, das kenne ich auch. Aber dass die Worte einer fiktiven Filmfigur so viel in einem Menschen bewirken können, hätte ich bis zu dem Gespräch mit Gülay nicht gedacht. Auf ihrem Handy gibt es ein Video von der Zeugnisverleihung ihrer Uni. Das zeigt sie mir. Gülay tanzt mit ihren Kommilitonen auf der Bühne. Sie trägt den typischen blauen Absolventenhut. Ein bisschen wie in amerikanischen Filmen. Sie lacht und winkt ins Publikum. Dann wirft sie ihren Hut in die Luft. Gülay hat also das Studium erfolgreich bestanden. Heute ist sie wieder zu Hause, in Deutschland. Aber der Mensch, der aus Istanbul wiedergekommen ist, hat wenig mit der alten Gülay zu tun.
Ich habe mich sehr viel geändert, sehr viel. Zum Beispiel damals habe ich nur so schwarz und wie Oma angezogen. Jetzt ziehe ich gerne alle Farben an, passt mir alles. Ich bin eine hübsche und kräftige Frau, warum soll mir nicht passen, sage ich. Ja, ich mache alles mit. Zum Beispiel, wenn meine Töchter Disco geht, gehe ich mit. Oder will jemand verreisen, verreise ich mit. Laufe ich gerne. Ich möchte nicht mehr verzichten in mein Leben. Ich mache alles mit, was ich kann.
Mit Kemal ist sie immer noch verheiratet und sie wohnen auch noch zusammen. Durch ihre Erkenntnisse aus dem Studium, dadurch, dass sie ihren eigenen Wert entdeckt hat, kann sie ihn aber heute mit anderen Augen sehen.
Ich habe meinen Mann verziehen und gelassen. Soll eigene Leben leben, jetzt wie Freunde. Kein Streit. Zwischen uns gab es viele Sachen, aber draußen ist ein netter Mensch. Weißt du, der hat auch gleiche Leben. Der ist auch verlassen und allein mit Oma gewachsen. Hat auch nicht so viel gehabt vom Leben. Wie gesagt, ich habe viele Fragen geantwortet im Kopf. Das hat mich sehr erleichtert.
Bei allem, was war, die beiden sind sich vertraut, auch wenn es nicht die große Liebe war. Und heute versteht Gülay, auch er hat unter den patriarchalen Strukturen gelitten, in denen sie aufgewachsen sind.
Nee, der war auch nicht glücklich. Ich war auch nicht die Frau seines Lebens. Wir sind wie Mond und Sonne, ganz andere Welt beide. Aber wir sind so gewachsen worden, darfst du nicht trennen.
Gülays Traum ist es, in Istanbul ein Zentrum für seelische Gesundheit zu eröffnen, wo alle Therapiearten unter einem Dach sind. Ein Ort, an dem nicht nur die Psyche, sondern auch der Körper mitgedacht wird. Der Plan ist noch in Istanbul zusammen mit einigen Kommilitonen entstanden. Sie wollen das gemeinsam angehen. Ich habe mich richtig gefreut, als sie mir das erzählt hat. Und wenn Gülay mal einen schlechten Tag hat oder an sich zweifelt, dann schaut sie sich einfach wieder den Film mit Nadideh an, um durch ihre Energie neue Kraft zu schöpfen.
Ich würde ihr sagen, Dankeschön, dass ich mich gefunden habe, dass ich meine Wünsche und meine Kraft, meine Ideen wieder gefunden habe, würde ich ihr sehr doll danken.
Das war Mein Mensch. Heute Gülay und der späte Aufbruch. Autorin dieser Folge Natalia Juselewitsch. Diese und viele weitere Folgen von Mein Mensch könnt ihr in der ARD Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns super gerne weiter und abonniert unseren Kanal. Das geht auch in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Gibt es in eurem Leben vielleicht auch so einen Menschen, ohne den ihr nicht wärt, wer ihr heute seid? Jemand, der für euch ein besonderes Vorbild war, euch inspiriert oder wachgerüttelt hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. Und in der nächsten Woche erzähle ich euch von Hans Dieter. Über 40 Jahre versucht er, einen sicheren Arbeitsplatz zu finden. Aber immer wieder macht ihm das Schicksal einen Strich durch die Rechnung. bis plötzlich jemand auftaucht, der ihm ein Angebot macht. Und Hans-Dieter kann endlich ankommen.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Ihr habt davon vielleicht im Sommer in den Nachrichten gehört. Eine Familie, die im Juli in den Irak abgeschoben worden ist, hätte eigentlich in Deutschland bleiben dürfen. Das hatte das Gericht in Potsdam entschieden, aber da saß die Familie bereits im Flieger Richtung Irak. Wie konnte es dazu kommen? War die Abschiebung rechtmäßig? Und wenn nicht, darf die Familie zurückkommen? Bekannt wurde dieser Fall nur, weil die RBB-Autorinnen Johanna Sagmeister und Maria Caroline Wölfle die Familie Kasim bereits seit 2023 für den RBB-Podcast Deep Doku begleitet hatten. Bei ihrem Alltag, ihrem juristischen Kampf ums Bleiberecht, ihrem Hoffen und Bangen. Ohne diese Recherche wäre die plötzliche Abschiebung wahrscheinlich unbemerkt geblieben. Stattdessen löste der Fall bundesweit Schlagzeilen und eine politische Debatte aus. Wie geht es Familie Kasim heute? Wo sind sie jetzt? In 4 Folgen zeichnen die Autorinnen das Schicksal der Familie nach. Alle 4 Folgen der Miniserie Chronik einer Abschiebung findet ihr im RBB Deep Doku Podcast in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.